Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir reisen heute einmal quer durch Deutschland, starten bei den malerischen ostfriesischen Inseln im Norden, besuchen Jugendliche, die ins Internat müssen, wenn sie das Abi machen wollen, weil es auf den kleinen Inseln sonst keine Möglichkeit dazu gibt. Wir schauen nach, was sich Hessen davon verspricht, wenn es bald Ukrainisch als Fremdsprache in den Schulen gibt. Und wir enden ganz im Süden, in Bayern. Auch da gibt es malerische Urlaubsorte, aber Bildungsurlaub, den können die Menschen in Bayern nicht beantragen. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Die sieben ostfriesischen Inseln sind ein Natur- und Urlaubsparadies. Die Touristen freuen sich über die kleinen und beschaulichen Inseln. Aber für die Jugendlichen, die dort aufwachsen, kann genau diese Größe ein Problem sein. Denn wer das Abi machen will, muss aufs Festland. Tägliches Pendeln ist ausgeschlossen, also besuchen die Schüler von den Inseln das NIGE, das niedersächsische Internatsgymnasium in Esens. Grob liegt das südlich von Langeoog. 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium. Das sind sogar mehr Menschen, als die Insel Baltrum beispielsweise Einwohner hat. Und von diesen 1000 Schülern leben gut 10% im Internat. Meine Kollegin Vanja Budde hat sich in Esens umgesehen und mit einigen der Jugendlichen gesprochen, wie es ihnen geht auf dem Festland.
Also, bis wohin haben wir ungefähr gemeinsam besprochen? Was war so der Stand? Was hat Christiane in dem Fall bis hierhin erlebt?
Deutschunterricht in der 11. Klasse bei Lehrer Ole Deuter, der selbst von Langeoog kommt und hier im NIGE Abi gemacht hat. Die Schülerinnen und Schüler haben sich Christiane F.'s Drogenbiografie »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« ausgesucht und tauchen in eine ganz andere Welt ein, als sie sie auf ihren für den Sommertourismus herausgeputzten Heimatinseln kannten. Der Wechsel aufs Internat auf dem Festland sei ganz schön aufregend gewesen, sagt die 16-jährige Laura.
Also es ist natürlich eine ganz große Umstellung, vor allem Jüst ist auch eine kleinere Insel. Das heißt, ich kam von einer Klasse mit 10 Leuten in eine Klasse mit 25 und im Internat wird man aber super aufgenommen und das ist cool.
Man hat halt viel mehr Möglichkeiten hier, man kann viel mehr machen.
Meint der 17-jährige Malte, der auf der autofreien Insel Langeoog mit ihrem 14 Kilometer langen Sandstrand aufgewachsen ist.
Total positiv. Ich freue mich immer wieder, dass ich hierher gekommen bin, weil auf der Insel gab es halt nichts.
Und schließlich gäbe es keinen besseren Grund, von zu Hause wegzugehen, als Bildung, sagt Amelie nachdenklich, die wie Laura von Jüst kommt.
Meine Eltern haben sich für uns gefreut, vor allem, weil die auch wussten, wir wollen weitermachen und hier gibt es halt eine bessere Möglichkeit.
Das niedersächsische Internatsgymnasium Esens ist riesig. Große Gebäude aus rotem Backstein gruppieren sich um weitläufige, gepflegte Grünanlagen. 80 Lehrer und Lehrerinnen arbeiten hier. Es gibt ein großes Sportangebot, ein Schwimmbad, gut ausgestattete Computerräume, eine Film-AG und eine für Raketenbau, mehrere Chöre und Sozialarbeiter, die bei Heimweh trösten. Einer der 125 Plätze im Internat in staatlicher Trägerschaft würde theoretisch rund 1.500 Euro kosten, meint Schulleiterin Anja Renken-Abgen.
Für die Insulaner Kinder ist es gut subventioniert. Die zahlen in etwa knapp 400 Euro zurzeit pro Monat für ein Komplettangebot, wo es also Unterkunft, Logis, Essen, Trinken, Sozialpädagogen, Förderunterricht beinhaltet. Das wird schon wirklich richtig gut bezuschusst.
Das Internat steht auch Kindern vom Festland offen. Für deren Eltern ist es etwas teurer. Es sei denn, die Jugendlichen haben Anspruch auf Schüler-BAföG. Für die Inselkinder, die daheim quasi jedes Sandkorn und jeden Menschen kannten, sei das Internat ein idealer Zwischenschritt, hinaus in die große, weite Welt, meint der 35 Jahre alte Lehrer Ole Deuter.
Ich denke, es ist ein guter Übergang, den viele Schulen nicht bieten können, weil das Internat halt die Möglichkeit bietet, ein betreutes Umfeld zu haben, aber trotzdem etwas von den Eltern losgelöst zu sein.
Die Internatskinder können jedes Wochenende die Fähre nach Hause nehmen, wenn sie möchten. Es gibt deswegen freitagsnachmittags keinen Unterricht.
Aber wir sehen, umso länger sie hier sind, umso seltener fahren sie nach Hause.
Wenn ein Sturm die Schüler auf den Inseln festhält, wird der Unterricht seit vielen Jahren digital organisiert. Das NIGE war darum beim Beginn der Corona-Pandemie gut vorbereitet, sagt Schulleiterin Anja Renken-Abgen. Auf diese Weise unterstütze das niedersächsische Internatsgymnasium Esens auch die Schulen auf den Inseln.
Wir haben auf Wangerooge mehrere Jahre lang den Chemieunterricht von hier aus über ein Videokonferenzsystem erteilt. Wir haben Physikunterricht auf Borkum gemacht, also das ist ganz viel. Zurzeit müssen wir den Informatikunterricht auf den Inseln erteilen von hier aus mit einem Videokonferenzsystem. Und das läuft bei uns seit 2012.
Ole Deuter hat es als Schüler auf dem Internat so gut gefallen, dass er unbedingt als Lehrer hier arbeiten wollte. Und auch Amelie, Laura und Malte haben an ihrer Schule nichts auszusetzen. Und zurück auf ihre Inseln wollen sie erst einmal auch nicht.
Also zum Urlaub, zu meiner Familie immer wieder, aber wohnen nicht nochmal.
Es gefällt den meisten Jugendlichen also ganz gut im Internat in Esens, wo sie das Abitur machen, was auf ihren heimischen ostfriesischen Inseln nicht so einfach möglich ist. Und wir bleiben bei den Internaten. Gleich sprechen wir darüber, für wen das fernab vom Ostfriesland vielleicht eine Alternative ist. Jugendlichen, die in Niedersachsen auf das Internat gehen, die ziehen ein positives Fazit. Die Schule bietet ihnen eine Alternative zu ihren in der Regel ja sehr schönen, aber auch sehr kleinen Heimatorten auf den ostfriesischen Inseln, auf denen sie eben kein Abitur machen können. Aber sind sie damit repräsentativ? Darüber habe ich mit Professor Herbert Fitzek gesprochen. Er ist Kultur- und Wirtschaftspsychologe an der BSP, also der Business and Law School in Berlin. Herr Professor Fitzek, ziehen aus Ihrer Sicht die meisten Schülerinnen und Schüler eines Internats in Deutschland genauso ein positives Fazit wie die, die wir gerade gehört haben?
Kann ich durchaus bestätigen. Wenn man sich umhört, dann sagen viele, die auch das Internat vielleicht schon länger hinter sich haben, dass sie insgesamt eine wichtige Erfahrung gemacht haben. Das kann man natürlich dann noch weiter differenzieren und da kommen nicht nur gute Stimmen, aber so im Allgemeinen kann man das schon gelten lassen.
Internate sind den meisten zwar geläufig, aber oft ist es geprägt von Bildern wie Harry Potter Bücher, die man gelesen hat oder ähnlichen Dingen. Also das Wissen ist ja sehr überschaubar, was die meisten Menschen rund um Internate haben. Was sind das für Schulen aus Ihrer Sicht?
Das Besondere bei Internaten ist, dass sie von der Konzeption her eigentlich alle Dimensionen des Lebens zusammen an einen Ort führen. Das heißt, die Schule ist an diesem Ort. Die Freunde und die Freizeitbeschäftigung sind an diesem Ort und auch das Zusammenleben mit nahen, nicht unbedingt Verwandten, aber doch mit der Gruppe, die man kennt, ist auch an einem Ort. Und das ist eine besondere Chance, aber natürlich auch eine besondere Herausforderung für Internate.
Wir haben es ja eben schon gehört, das Internat, über das wir berichtet haben in Niedersachsen, die bieten auch spezielle pädagogische Hilfe an, wenn dann doch mal Heimweh aufbricht oder andere Probleme da sind. Welche Herausforderungen haben Internate genau mit dem Blick auf die Psyche der Schülerinnen und Schüler, weil sie ja auch vermutlich eine Familie kompensieren müssen?
So ist es immer und das ist ein Problem der Internate immer schon gewesen und auch ein Problem der Umsetzung. Denn in der Schule arbeiten Lehrer und im Freizeitbereich arbeiten Pädagogen und Erzieher, die für bestimmte sportliche oder musische Dinge ausgebildet sind. Aber dieser Bereich, auf den Sie gerade abzielen, also das Zusammenleben, da gibt es eigentlich keine Spezialisten. Ja, das ist Alltag, der üblicherweise in Familien bewerkstelligt wird. Und da ist auch die Schwachstelle, das wissen wir aus Internaten, eine solide Erziehung von jemand, der den Alltag von Heranwachsenden, oft in der Pubertät befindlichen, managt. Das ist eine ganz große Herausforderung und auch ein Problem. Und es gibt diverse Ausbildungen, aber da muss man schon genau hingucken, wer das ist und wer das macht.
Aber wir sind ja nun mittlerweile schon so weit, dass wir beispielsweise ein Zentralabitur haben in den allermeisten Bundesländern. Also könnte man doch auch eigentlich davon ausgehen, dass es Standards gibt, wie so eine psychische Betreuung oder eine soziale Betreuung in den Internaten dann abläuft. Gibt es das, so einen allgemeinen Standard?
Genau, wir haben das entwickelt, wir haben das Edukanat genannt, also eine Ausbildung für Erzieher, die sozusagen in Gruppen arbeiten und haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Aber das ist in der Vielzahl der Internate, die sind ja nicht alle sozusagen von einem Verband ausgerichtet, noch nicht so verbreitet. Und man hat ja gemerkt in der Vergangenheit, wenn das nicht professionalisiert wird, gibt es Probleme. Also deshalb haben wir als Forschergruppe gesagt, das muss der Schwerpunkt der Zukunft der Internate sein, sozusagen Erzieher auszubilden, die diese Gruppen auch leiten und professionell umsetzen.
Das heißt, Sie sehen auch grundsätzlich eine mögliche Grundgefahr für die psychische Gesundheit bestimmter Kinder und Jugendlichen, die vielleicht nicht das Rüstzeug haben, um auf einem Internat dann gut zurechtzukommen?
Man muss dazu sagen, dass es auch nicht zufällig ist, wer auf einem Internat ist. Das sind oft Kinder und Jugendliche mit einer Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist, dass Familien aus irgendwelchen Gründen es nicht bewerkstelligt bekommen, dass die Kinder in der Familie groß werden oder durchgängig in der Familie groß werden. Das ist in Esens jetzt vielleicht nicht der Normalfall passiert, aber immer wieder.
Das also heißt, bei der Schule, die wir jetzt eben begleitet haben, ne?
In richtig, genau. Da ist das dadurch, dass da viele auch aus dem Umfeld und von den Inseln herkommen, anders. Es ist auch bei anderen Internaten anders, in Salem sicher auch anders, in Musikinternaten und Sportinternaten etwas anders. Aber wir haben Untersuchungen dazu gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler, die da landen, häufig aus Familien kommen, die, sagen wir, durch berufliche Überlastung, durch Patchwork-Charakter, durch nicht gelingende gemeinsame Erziehungsziele sowieso schon eher belastet sind. Und wenn die dann noch in ein Internat kommen, wo es keinen professionellen Umgang damit gibt, wird schwierig. Umgedreht kann man sagen, es ist eine große Chance, gerade für belastete Jugendliche, vielleicht auch schulisch nicht so erfolgreiche Jugendliche, wenn es wirklich professionell umgesetzt ist, da wieder in die Bahn zu kommen und diese wichtigen Jahre mithilfe der vielfältigen Angebote der Internate gut zu gestalten.
Aber wie finde ich dann ein potenziell gutes Angebot heraus?
Das ist schwierig und es ist ganz eindeutig, dass die Internate einen sehr individuellen Charakter haben. Es gibt also nicht das Internat, das merkt man ja auch schon in den literarischen Vorbildern, irgendwie zwischen Honey und Money und Hogwarts und sonstiges. Also es gibt sehr unterschiedliche Formen. Und es hilft auch nichts, in die oft schönen Broschüren hineinzugucken und sagen, damit habe ich das Beste für mein Kind getan. Ich kann Eltern, die vor einer solchen Entscheidung stehen, nur raten, persönlich dahin zu fahren mit ihren Kindern und sich das anzugucken und auch nicht nur mit den Lehrenden und Erziehern zu sprechen, sondern auch mit Kindern zu sprechen. Weil es gerade bei den Eltern oft so das Gefühl gibt, Hauptsache, es gibt eine Lösung. Und da würde ich sagen, nein, Hauptsache, man hat selber mitverfolgt und hat sich ein bisschen umgeguckt und sich da sozusagen mit Leuten persönlich beraten.
Wie sehr bietet da auch ein Blick auf die Trägerschaft eine Orientierungshilfe?
Es ist immer gut, wenn es ein Konzept gibt. Das kann ich dazu sagen. Also das ist bei konfessionellen, bei Musik, bei Sportinternaten oft so. Ich kann das auch bei dem von Ihnen untersuchten Internat feststellen. Aber noch wichtiger ist eigentlich, sich das vor Ort anzugucken.
Internate können grundsätzlich ein guter Lernort sein, auch wenn es das Internat und einen allgemeinen Standard in Deutschland nicht gibt. Das sagt Herbert Fitzek, Professor für Kultur- und Wirtschaftspsychologie an der BSP in Berlin. Hessen bietet als erstes Bundesland Ukrainisch als Fremdsprache an. Ab dem Schuljahr 2024/25 geht es damit los. Das Angebot, das richtet sich hauptsächlich an die gut 20.000 ukrainischen SchülerInnen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Hessen geflüchtet sind. Ludger Fittgau berichtet darüber, welchen Vorteil das Fach für die Jugendlichen hat, die einen Schulabschluss machen wollen.
Ich heiße Inna Lazutina. Ich bin alleine erziehende Mutter von 2 Kindern.
Mein Name ist Maria Saba und ich bin auch eine ukrainische geflüchtete Mama mit 2 kleinen Kindern. Und seit April 2022 arbeite ich als Lehrkraft an der Schule und ich freue mich über diese Möglichkeit, auch unsere Kinder, die jetzt leider auch geflüchtet sind, unterstützen zu können.
Maria Sapa und Inna Lazutina gehören zu den mehr als 300 ukrainischen Lehrkräften, die bereits jetzt in Hessen rund 20.000 Schülerinnen und Schüler des von Russland angegriffenen Landes unterrichten. Sie sollen nun ab Herbst ukrainisch im Regelunterricht als zweite Fremdsprache lehren, auch für Jugendliche ohne ukrainischen Migrationshintergrund, wenn diese das wollen. Maria Sapa erinnert sich heute noch einmal daran, wie schwer es auch für ihre eigenen beiden Kinder, wie für viele andere junge Geflüchtete im Frühjahr 2022 war, in Hessen anzukommen. Sie seien traumatisiert gewesen, so die Lehrerin.
Jetzt muss ich gestehen, ja, das ist schon besser geworden. Die Kinder haben in kurzer Zeit die Sprache gut erlernt, die meisten von den Kindern. Und sie haben schon Freunde gefunden. Sehr viele sind schon in die Regelklasse übergegangen. Sie haben jetzt einfach diese Routine. Ohne Sirenen, ohne Ängste. Sie sind einfach hier in Sicherheit. Und das ist das Wichtigste, was wir als Eltern, als Erwachsene unseren Kindern geben können.
Und den Schulunterricht. Inna Lazutina ist aus dem bis heute stark von den Russen attackierten Charkiw geflohen und unterrichtet nun die ukrainischen Flüchtlingskinder in verschiedenen Schulen im mittelhessischen Raum Limburg-Weilburg.
Während des Unterrichtes lernen wir ukrainische Sprache und Literatur. Wir singen ukrainische Lieder, sprechen über Feste, Traditionen, üben Theaterstücke ein.
Die Nachfrage bei den aus der Ukraine geflüchteten Kindern nach Kursen in ihrer Muttersprache sei enorm. Das sagt Ides Gräfe. Sie betreut beim staatlichen Schulamt in Weilburg an der Lahn auch die ukrainischen Lehrerinnen Maria Sapa und Inna Lazutina.
Wir haben derzeit tatsächlich an über 50 Schulen dieses Angebot bei uns und es nehmen daran circa 800 Kinder teil. Also der Bedarf ist durchaus sehr gegeben und insofern ist die Möglichkeit jetzt, dass das Land Hessen ukrainisch als zweite Fremdsprache anbietet, phänomenal für diese Kinder.
Das sieht auch der hessische CDU-Kultusminister Armin Schwarzow. Aber die Lehrerinnen aus der Ukraine, von denen mehr und mehr inzwischen sehr gut Deutsch sprechen, können auch dabei helfen, den allgemeinen Lehrermangel zu bekämpfen, hofft er.
Lehrkräfte aus der Ukraine, hoch motiviert und hoch qualifiziert, bringen häufig ein Zweitfach mit, beispielsweise Chemie, Physik oder andere Fächer wie Kunst und Sport, wo wir nachsuchen. Also Stichwort Mangelfächer. Insofern ist es eine Win-Win-Situation.
Oftmals fehlt den Jugendlichen aus der Ukraine noch die notwendige zweite Fremdsprache für einen weiterführenden Schulabschluss. Die Einführung von Ukrainisch als Regelfach soll nach Erwartungen des Ministeriums Bildungswege mit höher qualifizierten Abschlüssen ermöglichen. Die ukrainische Lehrerin Maria Sapa ist davon überzeugt, dass der Regelunterricht in ihrer Muttersprache die Integration der Geflüchteten fördern wird. Und dann hat sie noch eine andere Hoffnung.
Toll vielleicht auch für die anderen Kinder, die ukrainische Sprache mal kennenzulernen. Und wir haben deutsche Werke von Heinrich, Goethe, Schiller gelesen, auch authentische Texte. Und das schmeckt anders, wie man sagt. Ja? Und ich möchte sehr, dass von weltberühmten Schriftstellern wie Taras Schewtschenko, Lesa Ukrainka, Ivan Franko, andere Kinder diese einfach Möglichkeit bekommen, diese authentischen Texte, die auch so wertvoll und so große Bedeutung für die Gesellschaft haben, auch genießen.
Aus Sicht dieser Lehrerin kann der Ukrainischunterricht also auch Vorteile für deutsche Kinder haben, wenn sie sich für diese Sprache als Unterrichtsfach entscheiden und sich auch in diesem Bereich bilden. Weiterbildung endet aber nicht in der Schule, ganz im Gegenteil. Auch wer arbeitet, sollte sich dauerhaft weiterbilden. Dafür gibt es den sogenannten Bildungsurlaub, aber den gibt es nicht in allen Bundesländern. Warum das so ist, das klären wir gleich. Bezahlte Extrazeit für Weiterbildung gibt es für fast alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Wer Vollzeit beschäftigt ist, kann in der Regel 5 Tage im Jahr frei bekommen für Bildungsurlaub. In der Zeit können sich die Beschäftigten politisch, beruflich oder gesellschaftlich weiterbilden, außer in Bayern und Sachsen. Da gibt es diesen Anspruch auf Bildungsurlaub im Job nicht. Katharina Reichert berichtet darüber, warum das beispielsweise in Bayern so ist.
Jetzt machen wir noch eine Haltung. Nennt sich der Held. Das ist eine tolle Ausgleichshaltung für unseren sitzenden Alltag.
Christina Tetzner ist Yogalehrerin und betreibt ihr Studio in Bad Hindelang im Oberallgäu. Als anerkannte Trägerin für Bildungsurlaub gibt sie regelmäßig Seminare zu Themen wie Stressbewältigung, innere Ruhe oder Ausgeglichenheit. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind alle Bildungsurlauber. Und hier, weil...
Ich habe einen Beraterjob, ich muss viel reden, ich muss aber auch viel zuhören. Und wenn meine Konzentration verloren geht, brauche ich dafür Strategien, dass ich die wieder in den Gesprächen erhalte.
Ich habe das Gefühl, immer unter Strom zu sein. Ob es jetzt in der Arbeitswelt, in der Beziehung oder Familie, selbst in der Freizeit. Irgendwie hat man immer einen leichten Druck.
Sie kommen aus Hessen, Rheinland-Pfalz oder NRW. Dort gibt es die Möglichkeit auf Bildungsfreistellungszeit schon seit vielen Jahren und eine riesige Auswahl an Kursen. Von Gesundheitsthemen bis hin zu Fremdsprachen, Computerkursen, aber auch politischen Seminaren. Meist wurde Bildungsurlaub von sozialdemokratischen oder wie in Baden-Württemberg von der grünen Regierung eingeführt. Im CSU-regierten Bayern wurde Bildungszeit bisher nicht gesetzlich verankert. Sozialministerin Ulrike Scharf hat eine klare Meinung dazu.
Dieses Gesetz ist überflüssig.
Lebenslanges Lernen sei zwar wichtig, in Bayern setze man aber auf freiwillige Weiterbildung. Bestätigt sieht sich Sozialministerin Scharf von der Statistik.
Wir stellen an den Zahlen fest, dass der Anteil der Anspruchsberechtigten, die diesen Bildungsurlaub nehmen könnten, einfach nicht hoch ist.
Tatsächlich liegt der Anteil der Beschäftigten, die Bildungszeit nutzen, nach Schätzungen des IFO-Instituts deutschlandweit bei lediglich 3,5%. Für die Opposition im Bayerischen Landtag ist das kein Argument. Doris Rauscher, Sprecherin der Bayern-SPD.
Das finde ich einfach zu kurz gedacht und gerade in der heutigen Zeit, wo die Arbeitswelt sich stark im Wandel befindet, glaube ich, würde es Bayern gut anstehen.
Rauscher will es deshalb in der laufenden Legislaturperiode erneut probieren, ein Bildungsfreistellungsgesetz in Bayern einzuführen.
Wir haben sicher Hochqualifizierte, die relativ leicht von ihren Arbeitgebern wieder weiter Qualifikationsmaßnahmen bekommen. Aber gerade auch geringer Qualifizierte fühlen sich zum Teil auch abgehängt, weil sie eben keinen rechtlichen Anspruch auf diese Möglichkeit haben.
Inzwischen gibt es eine Online-Petition. Außerdem fordern seit geraumer Zeit auch viele Verbände und Vereine Bildungsfreistellungszeit. Sie versprechen sich davon zum Beispiel mehr Menschen, die sich für ein Ehrenamt schulen lassen. Verena Bentele, Präsidentin des VdK Bayern, sagt:
Menschen brauchen Fähigkeiten, müssen sich mit neuen Computertechniken, mit beispielsweise aber auch neuen Regeln und Gesetzen für Vereine auseinandersetzen. Und es ist einfach extrem wichtig, dass Menschen auch in Bayern die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und keine Einbußen im Gehalt zu haben.
Im Hindelanger Yoga-Studio wird die Stimmung zunehmend entspannter. Alle liegen mit geschlossenen Augen auf ihren Matten.
Gar nichts tun ist total wichtig, dass unser Kopf einfach mal abschalten kann.
Die Teilnehmenden sind überzeugt von dem Konzept Bildungsurlaub.
Einfach mal Zeit für sich nehmen, einen Gang runterschalten.
Der Arbeitgeber profitiert total davon, dass ich in Ruhe und Gelassenheit zurückkomme an meinen Arbeitsplatz.
Das Bundesbildungsministerium hat eben mitgeteilt, dass der Posten der in den einstweiligen Ruhestand versetzten Staatssekretärin Sabine Döring neu besetzt werden soll. Sabine Döring war wegen der sogenannten Fördergeldaffäre in die Kritik geraten. Darüber hatten wir ja hier mehrfach berichtet. Über die Affäre und den Druck, unter dem auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger deswegen steht. Den Posten des Staatssekretärs soll Roland Philippi übernehmen, bisheriger Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesbildungsministerium. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut.